den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Delila Werdermann für die Mitarbeit bei dieser Folge.
René Descartes gilt als Begründer der neuzeitlich-modernen Philosophie. Am 11. Februar 1925 jährte sich sein Todestag im Jahr 1650 zum 275. Mal. Grund genug für den hamburgischen Korrespondenten, bereits am Vortag dieses Ereignisses zu gedenken. Der Autor Walter Resch hält dies eher populär. Statt sich in die Tiefen der kartesischen Erkenntnistheorie zu stürzen oder deren Bedeutung für die Gegenwart ausführlicher zu erläutern, flaniert er lieber durch dessen durchaus bewegtes Leben, das ihn aus dem ländlichen Frankreich der Touraine schließlich an den Hof der Königin von Schweden führte. Worüber der Text nichts erzählt, sind interessanterweise die Wander- und Soldatenjahre, die Descartes während des Dreißigjährigen Krieges vor allem in deutschen Landen verlebte. Rosa Loy erinnert für Auf den Tag genau an René Descartes zu seinem 375. Todestag.
René Descartes von Dr. Walter Resch. Am 11. Februar sind ein Vierteljahrtausend und ein Vierteljahrhundert dazu europäischer Geistes- und Kulturentwicklung dahingegangen, seit dem Tode des ersten großen Philosophen moderner, das heißt mathematisch gesetzmäßiger, mechanisierender Naturbetrachtung, jenes Künders selbstsicheren und so Sicherheit gebenden, klaren und deutlichen methodischen Denkens, René Descartes. Als Kind bereits ein kleiner Philosoph, lebt er das unruhevoll wechselnde Dasein eines rastlos forschenden, nie befriedigten Faust. Er durcheilt das Wissen des Altertums und seiner Zeit, Bücher können ihn nichts mehr lehren. Er durchblättert das große und bunte Buch der Welt, durchkostet Geselligkeit, Reise, Krieg und zieht sich in friedliche, ländliche Einsamkeit zurück. Dort schafft er sein großes, Zweifel und Bejahung, Schwanken und sichere Methode, Denken und Ausdehnung, Geist und Natur, Gott und Welt umspannendes System. Er fühlt sich getrieben, die Klarheit, die er selbst gewann, anderen zu geben. Seine Philosophie ist eine Beherrlichung schöpferischen Verstandes, zergliedernden, evidenten Denkens und seiner unbegrenzten Fähigkeit, die Dinge konstruktiv in einem universalen Mechanismus zu begreifen. Und doch weiß er um letzte, verstandesmäßig nicht zu fassende Reste, um das Scheitern alles rationellen Denkens von letzten Rätseln. Seine Werke erscheinen im Druck, werden diskutiert. Er findet Anhänger, Gegner. Er wird berühmt. Und er fühlt sich unglücklicher. Er kostet die Leiden des Berühmtseins durch. Er kämpft gegen Angriffe und Einwürfe offener und versteckter Feinde, wirbt für sein Gedankenwerk mit Eifer und vermisst das Gefühl der Ruhe, Sicherheit und Befriedigung. Er altert. Die besten und die vertrautesten Freunde sterben. Da beruft eine Königin ihn zu großer Wirksamkeit. Er soll Schöpfer einer Akademie werden. Aus solcher Arbeit rafft ihn ein hitziges Fieber dahin. 52 Jahre alt war Descartes im Jahre 1648, als sein treuer Freund vom Jesuitenkollegium La Flèche her, Marzen, starb. An dessen Stelle trat als Pariser Korrespondent und Freund ein gewisser Claude Clercelier. Durch ihn wiederum wurde Descartes mit Pierre Chanu bekannt, der im Jahre als 1645 als französischer Gesandter an den schwedischen Hof nach Stockholm geschickt wurde. Ein Jahr vorher war die Tochter Gustav Adolfs, die mit reichen Geistesgaben ausgerüstete Christine, 18-jährig, zur Regierung gelangt. Hervorragend erzogen und unterrichtet, hochgebildet, durch Kenntnisse und Weite des Ideenkreises den Durchschnitt ihres Volkes und ihrer Umgebung überragend, hat Christine ihre Freude an männlichen Übungen des Verstandes und Scharfsinns, an geistreichen Gesprächen und gelehrten Disputationen. Pierre Chanu, von der Königin gern gesehen, berichtet ihr von Descartes. Die Königin ist interessiert. Descartes schreibt bald, scheinbar an Chanu, in Wahrheit an die Königin eine ausführliche Abhandlung über die Liebe. Der zweite große Brief handelt über das höchste Gut und ist an die Königin selber gerichtet. 1649 sendet Descartes an Chanu die Abhandlung über die Leidenschaft der Seele. Das Interesse für Descartes Philosophie steigt so, dass man die Anwesenheit des Weisen in Stockholm selbst wünscht. Nach längerem Zögern entscheidet sich Descartes, der Angriffe seiner Feinde müde, für den neuen Wirkungskreis. Wie eine hohe Staatsperson wird er durch ein schwedisches Truppenschiff aus Egmont in Holland abgeholt. Die Ehren, deren er teilhaftig wird, sind groß. Die Königin beabsichtigt bald, den französischen Adeligen zum schwedischen Ritter zu machen und ihm Grundbesitz in den neu erworbenen schwedischen Landen in Pommern zu schenken. Descartes genießt jede erwünschte Freiheit. Nur jeden Morgen um 5 Uhr hat er der Königin in der Bibliothek des Palastes Vortrag zu halten. Man wünschte von ihm Pläne für eine schwedische Akademie. Am 1. Februar 1650 kann er sie der Königin überreichen. Es sollte das letzte Mal sein, dass er Christine begegnete. Descartes hatte sich erboten, den an Lungenentzündung da niederliegenden Pierre Chanu zu pflegen. Nach dem Pflegedienst der Nacht muss er aus dem Krankenzimmer in die eiskalte Luft des schwedischen Winters hinausgehen, um der Königin den gewohnten Morgenvortrag zu halten. Da wird der schwächliche und des Klimas ungewohnte Körper Descartes auch von der Lungenentzündung ergriffen. Pierre Chanu erholt sich, Descartes stirbt nach wenigen Tagen. Christine plant für den berühmten geistesmächtigen Philosophen Bestattung zu den Füßen der schwedischen Könige, ein Mausoleum. Widerstände erheben sich. Descartes wird auf dem katholischen Friedhof Stockholms beigesetzt. Erst 16 Jahre später werden seine Gebeine nach Paris überführt. Die erkenntnistheoretische Grundüberzeugung von der Sicherheit des Evidenten, seiner selbst sicheren, klaren und deutlichen, insbesondere mathematischen Denkens und das Programm universaler, mathematisch durchdringender und konstruierender, von den unmittelbaren Sinnesqualitäten abstrahierender Naturwissenschaft, dem allen Descartes zuerst klaren und überzeugenden Ausdruck und philosophisch-systematische Rechtfertigung gab, tragen seit Descartes Zeiten den Geist und Gang mathematischer Naturforschung und aller im Lauf der Jahrhunderte auf ihr erbaute Technik, Wirtschaft und Zivilisation. Der schwedische König Gustav III. Hat Descartes ein Denkmal errichten lassen. Auf einem zweiten Denkmal, dem des Tourigniers Descartes in Tours, steht unter der Statue des schmächtigen Mannes mit dem mächtigen Haupte die Überschrift des bekannten Cogito ergo sum.
Je pense donc je suis, sagt Descartes. Ihr hört, also seid ihr. Ich sage bis morgen, also bin ich.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.